HR Info. Engel fragt.
Mit Philipp Engel. Streiten in der Beziehung, das ist ja für viele Menschen ein ganz heikles Thema. Ich meine, man lernt ja so viel im Leben, rechnen, lesen, schreiben. Nur, wie man sich mit dem Partner oder der Partnerin so zofft, dass hinterher mehr im Raum bleibt als nur dicke Luft, das bringt einem kein Mensch bei. Deshalb mache ich mich heute selbst auf die Suche nach Antworten auf die Frage, wie streitet man richtig? Ich werde Paare fragen, mit Experten sprechen und dann habe ich am Ende hoffentlich ein paar wirkungsvolle Tipps bei Engel fragt. Klar, Streit gehört zu jeder Beziehung dazu. Blöd ist halt, wenn es dann eskaliert oder wenn es so stattfindet, dass am Ende beide nur noch frustriert und resigniert sind. So einen desaströsen Streit habe ich mal versucht, mit meiner Kollegin Marion Kucheni nachzuspielen für eine andere Engel-Fragt-Sendung. Und das Interessante war, obwohl wir beide kein Paar sind und es auch nie waren, hat es sich für uns sofort richtig echt angefühlt.
Boah, Philipp, das ist nicht wahr, oder?
Was denn jetzt schon wieder
was
los?
Was war denn los hier
Guten
gestern?
Guten Morgen erstmal.
Also weißt du...
Geht das jetzt schon wieder los mit Vorwürfen oder was?
Guten Morgen erstmal.
Ja, guten Morgen.
Ja, also
geht mir schon wieder auf die
Ich finde das unmöglich, weißt du? Wir wollten heute Morgen ein nettes Frühstück machen und jetzt muss ich erstmal diesen ganzen Sitz wegräumen.
Ja, ich räume es ja gleich auf. Ich habe hier alles schon aufgeräumt.
Philipp,
nicht so laut, bitte.
Also, weißt du, die Nacht durchzechen und dann sagen, nicht so laut, bitte. Ich kann mich darüber aufregen, dass hier ist ein Saustall.
Du bist echt wie deine Mutter. Das geht mir so auf die Nerven.
Weißt du, bring meine Mutter nicht ins Spiel.
Komm,
ja? Das kann
hol
ich überhaupt
ein
nicht
Operationsset
haben.
Und desinfiziere
du
alles.
Hier lebt in doch aller einfach Seele.
Ach, mir wird es immer noch ganz anders, wenn ich das höre. Mich würde jetzt mal interessieren, wenn ich das hier in Gießen, in der Fußgängerzone, Menschen zeige, diese Szene, erkennen die sich da wieder? Oder wie streiten andere, also echte Paare?
Wie sind Mama und Papa im Streiten?
Manchmal laut, manchmal fliegen dann kurz die Türen und dann trennen sich beide räumlich kurz. Und dann aber am nächsten Tag kommt man wieder ins Wohnzimmer und eigentlich ist alles wieder fein.
Und wie kriegen Sie es dann hin, wenn die Türen geknallt sind?
Da habe ich das große Glück, dass ich einen Partner habe, der es schafft, seine Höhle schneller zu verlassen wie ich. Also ich neige dazu, in meiner Höhle zu bleiben. Mein Partner kommt schneller raus. Es ist immer gut, jemanden zu haben, der es schafft zu sagen, hey, ich komme jetzt mal raus und reiche dir die Hand und wir gehen das wieder miteinander an. Wir schaffen das schon. 35 Jahre bald.
Wow.
Ja?
Respekt.
Gut. Danke.
Ja, vielen Dank. Streiten Sie manchmal?
Ab und zu, ja.
Ab und zu schon, oder?
Ja, ja. Aber eher so Kleinigkeiten. Also
Kleinigkeiten,
das wird ja so richtige Zopf gab es eigentlich bei uns jetzt so in der Form nicht.
Aber es gibt ja auch so Eigenschaften am anderen, die einen ja manchmal so ein bisschen annerven. Weil Menschen sind ja nun mal unterschiedlich, ne?
Sie ist meiner Meinung nach zu sensibel.
Ah, okay.
Ja.
Und er?
Manchmal zu direkt vielleicht.
Aber ich formuliere schon
ja,
so, dass
nein,
man jetzt
nein, er
nicht
formuliert es schon schön, ja. Aber ja, manchmal ist es mir trotzdem direkt. Ne?
Okay.
Das meint er eben, dass ich zu sensibel bin, dass ich zu...
Zu verletzlich.
Ja.
Dass Sie ein bisschen mehr einstecken müssen,
ja,
ein bisschen mehr Sportlichkeit.
Ich muss ein bisschen sanfter formulieren und so weiter und so fort, ja.
Und kriegen Sie es dann manchmal hin?
Ich gebe mir Mühe, oder?
Ja, manchmal klappt es manchmal auch nicht. Ich weiß eigentlich, dass ich auch ein bisschen sensibel bin. Ich versuche an mir zu arbeiten, aber es geht nicht. Wenn es trifft, dann trifft es eben.
Wie kriegen Sie es dann hin, dass Sie trotzdem so ein zufriedenes Paar sind? Sie machen jedenfalls so den Eindruck auf mich.
Ja.
Ich glaube, die Liebe macht es möglich.
Genau.
Klar, die Liebe macht vieles möglich. Aber auch wenn man sich liebt, hat der andere vielleicht ein paar Macken, die einen dann doch immer wieder auf 180 bringen.
Gibt es so Sachen, die Sie auf die Palme bringen?
Verspätung, wenn wir sagen, weiß ich nicht wer. Essen um 4 und er ist dann erst um 4:30 da. Sowas, ja.
Was bringt Sie auf die Palme?
Ja, meistens stimmt das ja gar nicht.
Wir legen los.
Ich muss immer warten, wenn wir irgendwie verabredet sind, dann heißt es zweimal, es liegt an mir, aber ich habe das Gefühl, es liegt an ihr. Dass wir uns gegenseitig so den schwarzen Peter zu schieben.
Sind Sie dann eher so der Typ, der sich dann zurückzieht und beleidigt ist?
Ja,
oder der laut wird? Oder?
Nee, ich ziehe mich dann eher zurück. Früher vielleicht noch mehr. Inzwischen, vielleicht haben wir uns ein bisschen angeglichen, kann man sagen.
Und Sie sind?
Ja, ich bin dann schon sauer und äußere das auch lauter. Das war früher, denke ich, glaube ich, verfahrener und inzwischen, aber wir sind schon ewig zusammen,
genau,
da geht das sein,
das hat aber auch gedauert. Wir sind ja jetzt nur schon über, weiß nicht, 34
Jahre
oder sowas.
Toll, dass Sie das dann so hingekriegt haben.
Ja, klar.
Nachdem ich mich 2 Stunden mit den unterschiedlichsten Menschen unterhalten habe, habe ich eins gemerkt. Das Thema Streiten in der Beziehung, das ist für alle ein Thema, über kurz oder lang. Das ist schon mal beruhigend. Das Blöde ist nur, dass solche Streitereien wirklich übel enden können, wenn man es nicht schafft, sie irgendwie zu zivilisieren. Also auszusteigen aus so einer Dynamik. Ich habe meine Kollegin, die Gerichtsreporterin Heike Berufka, mal gefragt, ob sie sich an solche Fälle erinnert, die also völlig eskaliert sind und vor Gericht gelandet sind. Und da hat sie gesagt, oh ja, an sehr, sehr viele. Und ein Fall ist ihr ganz besonders in Erinnerung geblieben.
Jetzt übertreib doch nicht die ganze Zeit so, ich habe nichts gemacht. Ich habe mich nur mit ihm unterhalten.
Gib's doch zu, du willst was von ihm.
Was soll ich denn zugeben? Da ist
er will
na,
was von dir.
Nein! Mann, ich habe mich doch nur mit ihm unterhalten, das war's.
So oder so ähnlich lief der Streit damals ab, mit dem alles angefangen hat. Was Sie hier hören, sind natürlich nicht die echten Beteiligten, sondern Schauspieler, mit denen wir diesen Fall nachgespielt haben.
Ich habe einen Freund getroffen, der mir von seinen Problemen erzählen wollte und der gerade seinen Job verloren hatte. Und ich wollte ihm einfach nur zuhören und für ihn da sein.
Mir war das alles zu viel. Ich war extrem eifersüchtig. Schon morgens beim Einkaufen war Petra sehr nett zu dem Verkäufer. In meinen Augen zu nett.
Heike Berufka hat noch viele lebhafte Erinnerungen an diesen Fall.
Wir haben es ja häufig vor Gericht mit Taten zu tun, die in Beziehungen passieren. Meistens stehen Opfer und Täter in irgendeiner Beziehung zueinander.
Ich verstehe nicht, dass du da so ausrasten musst. Hast du nicht gesehen, dass es ihm nicht gut geht? Ich wollte ihm nur helfen.
Du hast dich wie eine Schlampe verhalten. Du hast ihn angemacht, hast dich anschmachten lassen. Hast du nicht gesehen, wie er dich anguckt?
Er war die ganze Zeit so wütend und hat mich beschimpft. Aber ich habe es einfach ignoriert und an mir abprallen lassen.
Ich war so wütend auf sie, weil sie mich ignoriert hat, dass ich sie beleidigt und beschimpft habe.
An dieser Stelle kam auch im echten Fall Mucki ins Spiel, die Katze des Ehepaars.
Oh Mucki, komm, oh. Ja, oh meine Kleine, ja. Ich habe mit Mucki gekuschelt. Das mache ich immer, wenn ich Probleme habe oder es mir nicht gut ging. Sie war mein Ein und Alles. Axel hat sie nie besonders gemocht.
Ich hab's nicht so mit Haustieren. An diesem Abend hatte ich mich nicht mehr so im Griff. Scheiß Katze!
Schlaf Mucki nicht! Was hat Mucki dir denn getan, Verschwender?
Danach eskalierte die Situation völlig.
Da habe ich einfach rot gesehen. Ich habe das Küchenmesser vom Tisch genommen und auf ihn eingestochen. 8 Mal!
Ich schaffe es gerade noch, den Krankenwagen zu rufen und die Wohnung zu verlassen. Ich fühle mich total geschwächt.
Der Mann, Axel, kommt mit lebensgefährlichen Stichverletzungen ins Krankenhaus. Er überlebt. Der Fall landet vor Gericht. Heike Berufka ist bei der Verhandlung dabei. Für sie ein außergewöhnlicher Fall aus mehreren Gründen.
Ungewöhnlich ist natürlich, wenn die Frau die Täterin ist und wenn die Frau zum Messer greift. In der Regel greifen Frauen ihre Männer anders an. Also sehr selten kommt es vor, oder habe ich es erlebt, dass sie mit Messern auf ihre Männer losgehen. Das ist sehr außergewöhnlich in dem Fall.
Als ich vom Sanitäter erfahren habe, dass Axel lebensgefährlich verletzt wurde, musste ich weinen. Es ist meine Schuld. Es war meine Schuld. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich liebe Axel doch.
Ich habe überlebt, aber es ist doch alles meine Schuld. Ich mag keine Tiere im Haus. Und ich habe Petra so fertig gemacht und ihre Katze verletzt. Da wäre jeder ausgerastet. Ich schäme mich ohne Ende.
Hier haben wir es ja mit einem Paar zu tun, das auch vor Gericht praktisch ein Paar bleibt. Eigentlich hat man ja sogar den Eindruck, das hat die noch mehr zusammengeschweißt, was da passiert ist, weil die beide so erschrocken darüber sind. Ich habe es in dieser Form noch nie erlebt vor Gericht, so einen Fall. Ich habe noch nie erlebt, ein Opfer, das im Grunde genommen sagt, um Gottes Willen, ihr könnt die doch nicht verurteilen. Ich habe die doch provoziert. Ich war doch cholerisch. Ich war doch derjenige. Das kommt selten vor. Und selten kommt auch vor, dass sich alle am Ende so einig sind. Also, dass sowohl Gericht als auch Staatsanwaltschaft und Verteidigung gar nicht kämpfen mussten. Das waren keine Gegner mehr in diesem Fall.
Ich wollte ihm nicht wehtun oder gar töten. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke.
Diese Frau hat eines gemacht, was man tatsächlich nicht ganz so häufig erlebt. Also ja, sie hat Reue gezeigt, aber man hat sofort das Gefühl gehabt, dass sie Einsicht hat in das, was sie getan hat. Reue alleine reicht häufig nicht. Ich brauche schon mehr. Ich muss schon verstehen und klar machen, dass mir sehr wohl bewusst ist, dass ich das nicht hätte machen dürfen und dass das einfach auch nicht hätte passieren dürfen. Und das haben alle, glaube ich, mitbekommen in diesem Gerichtssaal. Und das erklärt auch das extrem milde Urteil. Also von versuchtem Totschlag, wo wir mit 15 Jahren hätten rechnen müssen, ist am Ende eine 2-jährige Bewährungsstrafe rausgekommen wegen gefährlicher Körperverletzung. Weil ganz klar war, diese Frau wollte diesen Mann nicht umbringen.
Kaum zu glauben, aber die beiden sind ein Paar geblieben.
Oh, ich bin so glücklich. Wir leben wieder zusammen.
Wir haben uns verziehen und wir lieben uns.
Also ich würde sagen, das war eine eher ungewöhnliche Form der Paartherapie, zur Nachahmung eher nicht empfohlen. Wie könnte es also anders gehen? Ich bin jetzt verabredet mit Karin Feiler, einer Paartherapeutin.
Ich finde es ja so erstaunlich, als Paar ist man ja eigentlich zusammen, weil man sich zumindest mal geliebt hat. Und dann wird es auf einmal so hässlich oder so mühsam und man zerrt sich immer wieder nervend an denselben Punkten fest oder es eskaliert. Mhm. Wieso ist das eigentlich so?
Wir sind ja in einer Paarbeziehung nicht verschmolzen miteinander, sondern da sitzen ja zwei Individuen. Und es reicht nicht, vor der Paarbeziehung schon mal alle Differenzen aufgeklärt oder aufgelöst zu haben, sondern beide Individuen sind in einem dauerhaften Entwicklungsprozess, in einer Veränderung. Und damit ist auch die Paarbeziehung in einem ständigen Veränderungsprozess. Streit im positiven Sinne ist quasi auch immer eine Form von Update. Und am Ball bleiben, miteinander sich im Blick behalten.
Es gibt ja vielleicht den irrigen Glauben, wir waren ja mal verliebt, es lief ja mal super, wir passen ja zusammen. Und das ist jetzt bis ans Lebensende ein Automatismus.
Ja, das ist eine sehr verbreitete Idealvorstellung, die mit der Realität nicht so viel zu tun hat. Meiner Erfahrung nach ist es eher ein bisschen erschreckend, an welchen Banalitäten sich so eine Streitsituation, eine Eskalation entzünden kann. Biet mal ein Beispiel an. Eine Frau kommt nach einem langen Arbeitstag nach Hause, der Mann ist im Homeoffice und sie sieht, die Kaffeetassen vom Frühstück stehen da noch rum. Ihre Reaktion: immer muss ich dir alles hinterhertragen. Ich frage mich eh, warum ich so einen Faulpelz geheiratet habe. Er sagt, ja, du kannst einem sowas von die Laune verderben. Ich freue mich auch gar nicht, wenn du nach Hause kommst. Ihre Reaktion? Ja, dann kann ich ja gehen. Das heißt, aufgrund von nicht abgespülten, nicht weggeräumten Kaffeetassen kann die Beziehung ratzfatz komplett in Frage stehen. Und von außen betrachtet denkt man,
wegen der Kaffeetassen? Ist das euer Ernst?
Genau.
Und warum entfaltet sich gerade zwischen Paaren so eine Dynamik?
Also nehmen wir mal bei diesem Paar an. Er hat erlebt, dass, egal wie er sich angestrengt hat, seine Eltern irgendwie nie zufrieden waren. Und es gab vor allem immer Kritik und Gemecker. Sie ist aufgewachsen als Älteste von 4 Geschwistern. Sie als die Verantwortungsvolle hat den ganzen Laden schmeißen müssen zu Hause.
Das heißt, auf einmal fühlen die sich eigentlich wieder wie in der Kindheit, in ihren Rollen, die sie als Kind hatten, merken es aber gar nicht.
Das ist Teil der Dynamik und auch Teil der Motorisierung. Mhm. Ihr Mechanismus, das abzuwehren, ja, triggert bei ihm genau seine sensible Seite, seine sensible Wunde. Und er sagt dann, naja, dann kann ich es ja gleich bleiben lassen. Und diese Distanzierung erlebt sie als, war ja klar, ich werde wieder allein gelassen. Und so sind die fast in Sekundenschnelle manchmal in einer, wie in so einer Sackgassenschleife. Also in meiner Arbeit zumindest ist der erste Schritt, dafür ein Verständnis zu entwickeln und diese Dynamik so ein bisschen auch aus einer Metaebene heraus zu sehen, sagen, aha, stimmt, da tut es mir weh, deswegen reagiere ich so. Ah, und das tut ja ihm weh oder ihr weh, ist ja ein bisschen verrückt, aber das will ich ja gar nicht. Also ich finde, die hilfreichste Frage ist sowieso immer, was passiert denn hier gerade bei mir, zwischen uns, bei dir?
Dann muss man schon sehr klaren Verstandes sein in einer Situation, wo man sehr emotional ist und der Verstand ja oft nachlässt.
Ja, die Herausforderung ist, eine Pause machen zu können zwischen Reiz und Reaktion. Und man darf immer untereinander sagen, das geht mir ganz schön an die Substanz. Ich weiß gerade noch nicht, wie ich darauf reagieren kann oder ich bin kurz davor auszuflippen.
Und vielleicht auch sagen, ich gehe an dieser Stelle lieber erstmal eine Runde um den Block.
Immer hilfreich, immer hilfreich. Streit löst bei uns oder Ärger, Wut lösen bei uns Stress aus. Das heißt, der Körper produziert Stresshormone, Cortisol, Adrenalin etc. Das gibt die Botschaft an unser Hirn, oh, hier ist eine Bedrohungssituation, eine Notsituation. Unter Stress reagiert sozusagen das Gehirn relativ eingeschränkt. Und diese säbelzahntigerartigen Attacken, die wir erleben über Vorwurf, über Beleidigung, die lösen sozusagen aus, dass wir die Kontrolle von Neokortex an das Stammhirn abgeben. Und wenn wir aus diesem Modus nicht aussteigen, ja, dann ist unser Handlungsspektrum sehr reduziert. Deswegen ist der grundsätzliche, hilfreiche Vorschlag immer, erstmal sich beruhigen.
Sagt der andere, du machst es sehr schön leicht. Gehst du jetzt einfach?
Und es ist auch hier wieder ein Unterschied. Drehe ich mich um und gehe und sage, hier mache ich nicht weiter, ich knall die Tür. Oder sage ich, an der Stelle tut es uns nicht gut. Eine halbe Stunde brauche ich jetzt, um runterzukommen und dann komme ich wieder auf dich zu. Das ist eine andere Ansage. Und dann kann man es vielleicht im Idealfall besser nehmen.
Das waren doch schon mal sehr wichtige Hinweise, fand ich. Ich will mir gleich noch mehr Tipps holen, wie man solche Konfliktlinien unterbrechen kann. Vielleicht auch als Einzelner, also wenn der andere, der Partner oder die Partnerin nicht mitmachen möchte. Denn wenn solche Dynamiken nicht unterbrochen werden, dann hat man ja oft die Erfahrung, das läuft dann direkt Richtung Abgrund. Dass solche Konflikte oft nach einem sehr ähnlichen Schema ablaufen, das hat der Konfliktforscher Friedrich Glasel herausgefunden. Das Ganze hat er in einem Modell zusammengefasst. Und wie das aussieht, das will ich Ihnen an dieser Stelle mal zeigen, anhand eines Mutter-Tochter-Konflikts. Die erste Phase, die Win-Win-Phase. Zwar gibt es hier bereits die ersten drei Stufen der Eskalation, also eine Verhärtung, Debatte und Polarisation und Taten statt Worte. In dieser Win-Win-Phase gäbe es aber eigentlich noch eine Lösung, die für beide okay ist.
Nicht versetzt? Du musst echt mehr für die Schule tun.
Kann ich nicht die Schule wechseln?
Die erste Stufe der Win-Win-Phase. Unterschiedliche Perspektiven und Meinungen treffen aufeinander. In der Sache. Noch wird das zwar nicht als Konflikt wahrgenommen, aber es gibt schon Spannungen. Und die können sich verhärten. Es droht die nächste Stufe der Eskalation. Der Konfliktforscher Friedrich Glasel nennt sie Debatte und Polarisation.
Du machst auf jeden Fall Abi.
Ich brauch doch kein Abi, ist mir doch egal.
Jeder fühlt sich jetzt im Recht. Der andere soll das einsehen, wird zum Gegner. Es geht um richtig und falsch, um gut und böse. Die Konfliktparteien wollen nicht mehr zuhören. Es folgt Stufe 3 der Win-Win-Phase. Jetzt zählen statt Worten nur noch Taten und vollendete Tatsachen.
Du kannst nicht schon wieder schwänzen.
Kein Einsehen, kein Verständnis. Nur noch Frust und Misstrauen.
Wo warst du heute?
Schon jetzt eine ziemlich verfahrene Situation. Aber noch könnten die Konfliktparteien ohne Hilfe von außen gemeinsam eine Lösung finden. Wenn das nicht gelingt, folgt die Win-Lose-Phase. Also einer versucht auf Kosten des anderen zu gewinnen. Und mit der Win-Lose-Phase beginnen die nächsten drei Eskalationsstufen auf dem Weg nach unten. Zunächst suchen beide Konfliktparteien Verbündete. In Eltern-Kind-Konflikten kann das zum Beispiel der jeweils andere Elternteil sein.
Vielleicht ist sie überfordert?
Sie ist einfach nur zu faul.
Koalitionen und das eigene Image sind jetzt wichtig. Der Auslöser immer unwichtiger. Halb- und Unwahrheiten kommen jetzt ins Spiel.
Meinen Eltern ist eh egal, wie es mir geht.
Auf der Eskalationstreppe geht es immer weiter nach unten. Stufe 5. Jetzt wird es unfair. Richtig persönlich und verletzend.
Ich habe mir solche Sorgen gemacht.
Der Konfliktforscher Friedrich Glasel spricht von einem zunehmenden Kontroll-, Vertrauens- und Gesichtsverlust. Und die Konfliktparteien verlieren immer mehr an moralischer Glaubwürdigkeit.
Mir doch egal.
Statt verständnisvoller Kommunikation folgen in Eskalationsstufe 6 nur noch Drohungen.
Wenn das nochmal vorkommt, gibt's Hausarrest.
Wer die meiste Macht hat, lässt die Muskeln spielen. Wenn keiner hilft, beginnt die Lose-Lose-Phase. Spätestens jetzt sind beide auf der Verliererstraße. Stufe 7 der Eskalationstreppe ist damit erreicht. Mit begrenzten Vernichtungsschlägen, Hauptsache dem anderen schadet es. Selbst wenn das eigene Nachteile mit sich bringt, zum Beispiel den Streit mit dem Ehepartner.
Findest du es nicht zu hart?
Glaubst du, mir macht das Spaß?
Auf Stufe 8 dann die Zersplitterung.
Das ist nicht mehr mein Zuhause. Ich hasse euch.
Es gilt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich.
Wir wollen doch nur das Beste für dich.
Hauptsache, einen Keil zwischen die anderen treiben. Manipulation, Erpressung, jedes Mittel ist jetzt recht, um das Netzwerk des Gegners zu zerstören. Der Konflikt wird zum Krieg. Die letzte Eskalationsstufe ist erreicht. Einer oder beide steigern sich in einen Vernichtungswahn.
Mir reicht's. Ich hau ab.
Es geht gemeinsam in den Abgrund.
Sie müssen meine Tochter finden.
Jetzt ist es total irrational. Hauptsache den anderen verletzen, selbst wenn man selbst daran zerbricht. Jeder nimmt jetzt auch Kollateralschäden in Kauf.
Das ist alles deine Schuld.
Und am Ende gibt es keine Gewinner. Aber das Gute ist, diese Muster kann man durchbrechen. Wenn man das eigene Verhalten rechtzeitig reflektiert, passende Lösungen sucht oder sich Hilfe von außen holt. Wie schafft man es, aus einer Streitspirale rechtzeitig auszusteigen, die Eskalation zu verhindern? Genau das lehrt Jürgen Engel, nicht verwandt oder verschwägert mit mir. Der Mann ist Trainer für gewaltfreie Kommunikation. Bin sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt.
Wieso nennt sich das eigentlich gewaltfreie Kommunikation? Ich meine, da sind wir doch meistens zum Glück noch von entfernt, dass wir uns direkt auf die 12 geben.
Ja, das stimmt. Die Frage drängt sich auf. Ne? Der ist nicht zufällig gewählt, der Name. Der Marshall Rosenberg, der das in den 60ern entwickelt hat, dieses Modell Nonviolent Communication, der war von Gandhi inspiriert und der Gewaltlosigkeit.
Wie würden Sie es eher nennen?
Ich würde es empathische Kommunikation.
Darum geht's. Die Paartherapeutin vorhin meinte, es ist so wichtig, dass wir unsere Bedürfnisse äußern. Denke ich mir, ja, warum äußern wir die denn nicht einfach und geraten stattdessen in Streit miteinander?
Wir haben keinen Zugang dazu. Wir haben ihn regelrecht, glaube ich, abtrainiert bekommen. Glaube ich, irgendwann schon früh, da habe ich Zugang zu meinen Bedürfnissen. Da weiß ich, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich muss jetzt mal alleine sein, ich brauche jetzt mal Nähe oder ich brauche eine Umarmung. Aber oft genug habe ich wahrscheinlich Botschaften gekriegt, wie jetzt halte ich mal zurück und jetzt nimm dich nicht so wichtig. Und dann kriege ich irgendwie mit, hey, meine Bedürfnisse sind nicht so wichtig, halte ich mal zurück. Mhm. Geschweige denn, dass wir nicht beigebracht kriegen, ja, wie finde ich denn raus, was gerade mein Bedürfnis ist.
Und wie finde ich es raus?
Das ist eine gute Frage, das muss man üben. Und meistens mit Hilfe, ich habe Hilfe gebraucht.
Und was hat das Ganze jetzt mit dem Thema Streiten zu tun?
Ja, eine ganze Menge. Denn wenn ich nicht weiß, der klassische Zusammenhang, den wir machen, im Kontakt, da wo der Streit entsteht, ist, es passiert irgendwas, du sagst irgendwas, was mir nicht gefällt, ich fühle mich nicht gut. Und dann bist du natürlich schuld dran. Weil du hast was gemacht und du hast die Spülmaschine nicht ausgeräumt oder du hast nicht mich informiert oder dies und jenes Doofe zu mir gesagt und dann zwickt mich das und dann bin ich traurig und dann ist der, ne, der zwingende Zusammenhang, naja, das ist wegen dir.
Der andere ist schuld an meinen schlechten Gefühlen, genau. Und dann werde ich wütend.
Genau, ich bin wütend auf jemanden, das bedeutet, ich habe gerade ein Urteil, dieser jemand ist nicht in Ordnung und hat was gemacht, was nicht in Ordnung ist, laut meiner Beurteilungsskala natürlich, die richtige ist.
Ist ja klar. Und Ihr Weg wäre zu sagen, nee, guck erst mal, was dich traurig macht und sag, und find das erst mal raus, dann kannst du dem anderen viel eher sagen, was du brauchst.
Ganz genau. Weil das Relevante, was passiert ist, mein Bedürfnis ist unerfüllt. Mein Bedürfnis vielleicht jetzt nach Achtsamkeit oder nach Wertschätzung ist unerfüllt und dann kann ich das auf diese Art auch sagen. ohne zu sagen, und du bist doof und falsch und böse, weil du XY gemacht hast, ist die andere Botschaft, das tut mir weh oder das gefällt mir nicht, weil da ist ein bestimmtes Bedürfnis, was mir wichtig ist. Das nimmt den Vorwurf raus.
Mhm. Hört sich gut an, gleichzeitig, das klingt für mich so nach Wattebäuschen werfen. Ja, ja. Ne? Manchmal könnte man auch sagen, du gehst mir einfach auf den Senkel, so ist es, und das kriegst du jetzt 1:1 gesagt.
Ja. Und manchmal, wenn die Verbindung gut ist untereinander, geht es auch. Kann ich auch sagen, weißt du was, du gehst mir gerade auf den Senkel. Und da lege ich unheimlich Wert drauf. Diese Art des Ansatzes ist nicht erstmal eine Rhetorik und eine Sprachakrobatik. Das wird nicht funktionieren. Wenn mir in mir immer noch sitzt inhaltlich, du hast schon wieder die Tasse hingelegt und das ist Kacke von dir. Und das werde ich dir jetzt sagen, ganz gewaltfrei in 4 Schritten. Das kann nicht funktionieren. Die Frage ist, kommt es von Herzen? Ist es echt? Und Leute merken das, wenn ich meinen Vorwurf verkleide in irgendwelche gewaltfreien Worte.
Ich glaube, ich würde den Moment gerne noch mal verstehen, warum es so wichtig ist, dass ich wissen muss, was bei mir los ist, was meine Bedürfnisse sind, was meine Gefühle sind, um gut streiten zu können.
Weil alles, was ich tue, alles, was ich erlebe, hat mit diesen Bedürfnissen zu tun. Wenn wir die aber nicht wissen, kriegen wir die Kuh nicht vom Eis. Wenn wir darüber streiten, machen wir jetzt dies oder machen wir das, gehen wir in die Berge, in den Urlaub oder ans Meer und wir argumentieren, welcher Ort besser ist. Wie sollen wir uns jemals da begegnen? Weil es geht nicht ums Meer oder die Berge.
Der eine hat das Bedürfnis nach Ruhe
so
oder nach Bewegung.
Ja, exakt. Es könnte sein, dass mein Bedürfnis zum Beispiel Gleichberechtigung und Augenhöhe ist, dass ich so auf meinem Urlaubsort beharre, weil vielleicht mein Gegenüber einmal mehr als mir gefällt, den Urlaubsort selber entschieden hat, ohne mich zu fragen. Und wenn das ist, was zwischen uns passiert in der Beziehung, dann will ich es doch wissen. Und da komme ich nicht hin, mit darüber zu argumentieren, ob das Meer oder die Berge besser sind. Damit werde ich es nie rausfinden.
Aber ist der andere dafür da, meine Bedürfnisse zu erfüllen? Ist das der Sinn und Zweck einer Partnerschaft?
Wer ist verantwortlich für meine Bedürfnisse? Natürlich ich. Das nimmt aber natürlich nicht aus, wenn ich in einer Partnerschaft bin, dann bin ich in einem Konstrukt, wo wir natürlich gegenseitig uns Bedürfnisse erfüllen. Wenn die Partnerschaft mir keinerlei Bedürfnisse mehr erfüllt, werde ich sie wahrscheinlich bald beenden. Mhm. Aber der andere ist nicht verpflichtet. Wenn ich allerdings meine Bedürfnisse klar habe, kann ich es viel deutlicher sagen und die Wahrscheinlichkeit, dass der andere versteht, was mir wichtig ist und dass ein Herz aufgeht, ist wesentlich höher.
Das klingt ziemlich überzeugend. Aber auch nach Arbeit.
Es ist Arbeit. Ja.
Umgekehrt, ein Leben voller Streit ist auch anstrengend und viel anstrengend. Arbeit.
Also das kann ich bestätigen von wegen anstrengend. Mhm. Die Alternative ist viel anstrengender.
Wie war es bei Ihnen früher?
Also ich war eher bekannt für verbal ordentlich Zunder zu geben. Mhm. Und es war meine Art, mich zu schützen. Angriff ist die beste Verteidigung. Ne? Dann sind es Argumente. Ich habe Rechte. Und so behaupte ich, ist es meistens im Streit. Sondern ich weiß, was richtig ist. Ich weiß, was du falsch gemacht hast. Und dann sage ich das. Das habe ich oft hingekriegt. Es geht ums Recht haben. Mhm. Der Rosenberg, das fällt mir dabei ein, der sich das ausgedacht hat, der hat gern gesagt, willst du Recht haben oder glücklich sein? Das finde ich eine coole Überspitzung. Wenn ich in dem Rechthaben-Modus bin, brauche ich nicht gewaltfreie Kommunikation zu probieren oder irgendwas anderes. Und das kann ich mich fragen. Möchte ich Recht haben oder möchte ich mit dieser Person, ist die mir wichtig genug, möchte ich mit dieser Person Beziehung und Verbindung haben? Und das ist die Frage.
Wie geht Streiten? Mit dieser Frage bin ich heute losgezogen und ich muss am Ende sagen, ich habe wieder eine Menge mitgenommen aus den vielen Gesprächen und auch aus den Beispielen. Zum Beispiel, dass Liebe kein Selbstläufer ist und dass man sich immer wieder gegenseitig updaten muss. Wo steht der andere jetzt in seiner Entwicklung? Und dass man sich auch mit sich selbst auseinandersetzen muss, was natürlich schwieriger ist, als zu sagen, du bist an meinem Elend schuld. Aber ich glaube, es lohnt sich. Jetzt muss man halt nur noch damit anfangen. Das war Engel fragt heute zu der Frage, wie streiten wir richtig? Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch anschauen in der ARD Mediathek.